Ja, der Karl war deshalb etwas überrascht, dass statt den Henry Graf der Georg Emrich die Predigt hält. Aber nachdem wir ja eine Gemeinde sind und Prediger sind, die immer wieder tauschen in ihren vorgeschriebenen Predigten, ist es passiert. Und so bin ich heute dran, euch das Wort Gottes zu verkündigen. Der Karl hat schon das Thema der heutigen Predigt erwähnt. Und das Thema heißt, welchen Sinn gibt der Tod dem Leben? Ich lese uns den Text, der vorgegeben ist für den heutigen Tag zu diesem Thema, und zwar aus Prediger, Kapitel 9, die Verse 1 bis 12. Ich lese heute aus dem Text der Hoffnung für alle diesen Abschnitt. Über dies alles habe ich nachgedacht, schreibt der Prediger, und ich habe erkannt, auch der Rechtschaffene und Verständige ist bei allem, was er tut, von Gott abhängig. Ja, der Mensch versteht nicht einmal, warum er liebt oder hasst, alles ist schon vorher festgelegt, bei jedem Menschen. Ein und dasselbe Schicksal trifft sie alle. Ob sie nun Gott gehorchen oder ihn missachten, ob sie Gutes tun und sich an die Reinigungsgebote halten oder nicht, ob sie Gott Opfer bringen oder es sein lassen. Dem Guten ergeht es genauso wie dem Sünder, dem, der schwört, ebenso wie dem, der Schwur scheut. Es ist ein großes Unglück, dass alle Menschen auf dieser Welt ein und dasselbe Schicksal erleiden. Ihr Leben lang sind sie verblendet und ihr Herz ist voller Bosheit, bis sie schließlich sterben. Wer lebt, hat noch Hoffnung, denn ein lebendiger Hund ist besser dran als ein toter Löwe. Die Lebenden wissen wenigstens, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen gar nichts. Ihre Mühe wird nicht mehr belohnt, denn niemand erinnert sich noch an sie. Ihr Lieben, ihr Hassen, ihre Eifersucht, alles ist mit ihnen gestorben. Nie mehr werden sie beteiligt sein an dem, was auf der Welt geschieht. Also, iss dein Brot, trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. Denn schon lange gefällt Gott dein Tun. Trag immer schöne Kleider und salbe dein Gesicht mit duftenden Ölen. Genieße das Leben mit der Frau, die du lieb hast, solange du dein vergängliches Leben führst, das Gott dir auf dieser Welt gegeben hat, und genieße jeden flüchtigen Tag, denn das ist der einzige Lohn für deine Mühen. Alles, was du tun kannst, wozu deine Kraft ausreicht, das tue. Denn im Totenreich, wohin du gehen wirst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Ich habe beobachtet, wie es auf dieser Welt zugeht. Nicht die Schnellen gewinnen den Wettlauf, obwohl das beim Formel 1 heute so sein wird, aber wie immer, nicht die Schnellen gewinnen den Wettlauf und nicht die Starken den Krieg. Weisheit garantiert noch keinen Lebensunterhalt. Klugheit führt nicht immer zu Reichtum und die Verständigen sind nicht unbedingt beliebt. Sie alle sind gefangen in der Zeit, ein Spielball des Schicksals. Kein Mensch weiß, wann seine Zeit gekommen ist, wie Fische im Netz gefangen werden, wie Vögel in die Falle geraten, so enden auch die Menschen. Der Tod ereilt sie, wenn sie es am wenigsten erwarten. Ich muss euch ehrlich gestehen, die philosophischen Gedankengänge des Predigerbuches sind nicht unbedingt meine Ebene. Ich bin eher ein Praktiker und diesen philosophischen Gedankengängen, bei denen tue ich mir einerseits ein bisschen schwer, andererseits muss ich immer wieder feststellen, dass gerade diese Gedankengänge mitten hinein in unser Leben sprechen. Und so habe ich mir gedacht, ist das Thema, welchen Sinn gibt der Tod dem Leben, ist das Thema der Predigt nicht eigentlich ein komisches Thema? Wie soll gerade der Tod, der ja der Feind des Lebens ist, dem Leben einen Sinn geben? Kontrastreicher könnte das Thema gar nicht sein. Tod und Leben, das sind totale, totale Gegensätze. Obwohl der Tod an allen Ecken und Enden auf den Menschen lauert, denkt kaum jemand über ihn nach. Und schon gar keiner oder kaum einer rechnet damit, dass ihn der Tod vielleicht sogar plötzlich treffen könnte. Überall lauert er, der Tod, am Straßenrand, auf den Schlachtfeldern, in der Luft, bei den Flugzeugen, im Wasser, bei den Schiffen, ja zu Hause, dort sagt man ja bekanntlich, zu Hause sterben die meisten Leute, in den Terroranschlägen, auf dem Krankenbett und. Überall lauert der Tod. Und bei allem philosophischen Nachdenken im Buch der Prediger versucht der Schreiber, die richtige Relation der Lebenszusammenhänge herauszuarbeiten. Und das geht nur, wenn man auch den Tod als Realität in das menschliche Leben mit einbezieht. So schreibt Mose in Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Das Nachdenken über den Tod soll uns nicht Angst einjagen oder Furcht oder Unsicherheit oder irgendwelche anderen negativen Dinge. Nein, es soll uns dazu verhelfen, dass wir wirklich weise oder klug werden, was unser Leben und unsere Lebensführung betrifft. Erst das Rechnen mit dem Tod und vor allem das Rechnen mit dem Danach setzt die Dinge des Lebens in die richtige Relation und bestimmt die eigentlichen Prioritäten in unserem Leben ganz exakt und ganz genau. Erst die Frage darüber beantwortet die Frage, was ist eigentlich wichtig im Leben? Was bleibt wirklich? Der Apostel Paulus schreibt, denkt daran, wir haben nichts in die Welt gebracht und werden auch nichts mit hinausnehmen. Das ist eine Tatsache. Jemand hat gesagt, der Mensch kommt mit geballten Fäusten zur Welt und er verlässt sie wieder mit geöffneten Händen. Erst das Rechnen mit dem Tod setzt also richtige Prioritäten im Leben. Ich habe überlegt, was ist eigentlich das Wesen des Todes? Wieso ist er überhaupt da? Woher kommt er? Wenn Gott die Welt so wunderbar und so echt und gut geschaffen hat, wie wir es im ersten Buch Mose, den ersten Kapiteln lesen, wo er sagt, und er sah an alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Punkt, sehr gut. In Mose Kapitel 3, 2 und 3 wird uns berichtet, dass der Tod erst nachträglich Eingang ins Leben fand und deshalb eigentlich die Trennung von Gott durch die Sünde verursacht hat. Der Apostel Paulus schreibt, der Tod ist die Folge oder der Lohn, der Sold, wie es Luther übersetzt, der Sünde, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus. Und da sieht man die wesentlichen Dinge, was den Tod betrifft. Jesus sagt, geht ein durch die enge Pforte, denn der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt, und der Weg ist schmal und eng, der ins ewige Leben führt. Ihr Lieben, ich weiß, das, was ich jetzt sage, ist nicht modern. Es schockiert viele Menschen. Und sie sagen, wie kann das Gott überhaupt so zulassen? Aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Jesus erzählt in Lukas Kapitel 16 die Geschichte vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Und er sagt, der eine starb und ward getragen von den Engeln in den Schoß Abrahams, was damals für die Juden ein Bild war für die ewige Geborgenheit im Reich Gottes. Und der andere starb auch und er ward begraben. Und als sie sich wiederfanden, der eine in der Geborgenheit Gottes und der andere, und Luther übersetzt hier ein sehr hartes Wort, der andere in der Hölle und in der Pein, da wurde ihnen erst bewusst, was war unser Leben eigentlich wert und was ist davon geblieben. In Psalm 73, Vers 17 habe ich heute früh mit Hedi in der Bibellese folgendes Wort gelesen. Da schreibt Asaf von seinem Nachdenken über das Leben der Menschen hier auf der Welt. Und er sagt, ich bin schier daran verzweifelt, dass ich bemerkte, wie es den Menschen, die sich überhaupt nicht um Gott kümmerten, gut geht. Sie leben in den Tag hinein, alles ist perfekt, sie schauen auf die anderen herunter, sie verachten sie, mit ihnen geht scheinbar alles gut, sie werden reich, sie sind klug in der Welt gesehen und es geht ihnen bestens. Und die anderen, die nach Gott fragen und sich um die Gebote Gottes bemühen, denen wird jeder Tag zur Qual, eine Strafe ist er schon am frühen Morgen. So hat er sein Leben teilweise empfunden. Und dann sagt er, da ging ich in den heiligen Tempel Gottes und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Also das Nachdenken oder die Frage, welchen Sinn gibt der Tod dem Leben, das ist vom Prediger her gesehen gar nicht so verkehrt. Denn wenn der Tod dem Leben den eigentlichen Sinn gibt, wenn der Tod, der ja ein Fixpunkt im Leben des Menschen ist, solchen Einfluss auf unseren Alltag hat, dann ist es wichtig, darüber nachzudenken und die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, der Tod, ihr Lieben, das ist ein Fixpunkt im Leben des Menschen. Und wenn man erst mal fast 80 Jahre alt ist, so wie ich, und zurückschaut auf diese Zeit, da muss man sagen, was hat mein Leben letztlich gebracht? Ich weiß, ihr Jungen, das war bei mir auch so, als ich so 20, 30 Jahre alt war und in der richtigen Kraft und im Saft des Lebens stand, da habe ich mir, muss ich ehrlich zugeben, auch nicht allzu viel oder nicht nur so stark Gedanken über den Tod gemacht. Aber der Tod ist ein Fixpunkt, aber bitte, er ist kein Schlusspunkt. Er ist ein Doppelpunkt, so lehrt uns die Bibel, denn es geht weiter. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Der Tod ist, wie jemand sagte, kein Tiefgang, 2 Meter unter die Erde, sondern er ist ein Durchgang und ein Eingang. Er ist ein Ausgang von dem einen und ein Heimgang in das Vaterhaus Gottes. Und deshalb ist es gerade so wichtig, das Bedenken über die Endlichkeit und über die Vergänglichkeit des Menschen zu sehen. Diese stellt nämlich das Leben in die richtige Relation und gibt dem Leben mit all seinen Facetten wirklich den richtigen Sinn. Und was meint der Prediger damit? In den ersten Versen des 9. Kapitels, da spricht er davon, wie alle Menschen eigentlich diesen Weg gehen müssen und alle gleich sein, so meint er zunächst. Das Nachdenken oder das Rechnen mit dem Tod, das korrigiert oder definiert die Vergangenheit im Leben. Nein, es ist nicht alles gleich oder sogar gleichgültig. Der Tod hat für den einen und den anderen nicht dieselbe Bedeutung. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Wenn das so wäre, dann wären Christen und gläubige Menschen, so schreibt Paulus in 1. Korinther 15, die bedauernswertesten oder die allerelendesten unter allen Menschen. Wenn das der Schlusspunkt wäre. Aber wer mit dem Tod rechnet, der weiß, dass seine Vergangenheit bereinigt ist. Dass er das, was in seinem Leben passiert ist, an Gott abgeben kann. Er lebt, bis er schließlich stirbt, das stimmt, aber es gibt verlorene und gerettete Menschen. Wenn man an das denkt und damit rechnet, was uns die Bibel sagt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und jetzt kommt, damit alle, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Hier scheiden sich nicht nur die Geister, sondern hier scheiden sich auch die Wege. Deshalb sagt Jesus in seiner Bergpredigt, von der uns Karl ein Stückchen vorgelesen hat, dass es einen schmalen und einen breiten Weg gibt. Eine schmale und eine enge Pforte und eine breite Pforte. Der eine Weg führt zum ewigen Leben und der andere Weg führt in die Verderbnis. Die Vergangenheit soll uns nicht mehr belasten, obwohl es dem einen wie dem anderen geht, so schreibt hier der Prediger. Alles ist schon bestimmt, Hass und Liebe, alles geht voran. Die einen gehorchen Gott, die anderen gehorchen ihm nicht. Die einen dienen ihm, hier steht, sie bringen ihm ihre Opfer, die anderen tun das nicht. Der eine tut dem anderen Gutes, der andere vielleicht Böses oder gar nichts. Es ist ein großes Unglück, sagt der Prediger, dass alle Menschen auf dieser Welt ein und dasselbe Schicksal erleiden, zumindest was unsere Zeit auf dieser Welt und unser Lebensende betrifft. Aber der Mensch, der mit dem Tod rechnet, der weiß, dass seine Vergangenheit bereinigt ist. Der kann seine Schuld und Sünde zum Kreuz bringen. Der darf sein Leben Gott anvertrauen. Und all das, was war, wie David an einer Stelle in einem Psalm sagt, nämlich, verzeihe mir auch die verborgenen Fehltritte. Der weiß, nicht um meinetwillen stehe ich vor Gott gerecht da, sondern um dessen Willen, der für mich am Kreuz gestorben ist. Zweitens, das Rechnen mit dem Tod inspiriert die Gegenwart des Lebens. Es hat ja eine Zeit gegeben, ich muss fast sagen, Gott sei Dank ist die vorbei, in der man zum Gottesdienst nur schwarz gekleidet kommen durfte. Natürlich weiß ich, dass die Bauern, die im Kuhstall gearbeitet haben und bei anderen schmutzigen, unter Anführungszeichen, Arbeiten tätig waren, nicht mit der Arbeitshose und mit dem Gestank in den Gottesdienst kamen, in die Kirche, die ja gewaltig und großartig hergerichtet war, sondern sie zogen sich um, sie haben sich einigermaßen gereinigt, so wie es hier heißt, zieh immer weiße Kleider an, die waren aber schwarz in der Regel bei uns, und sie kamen so zum Gottesdienst. Das war auch ein Stück Ausdruck eines traurigen Christenlebens. Ich bin froh, dass ihr so bunt hier beisammen sind und jeder so nach seiner Fasson kommt, ob mit kurzer oder langer Hose, ob mit oder ohne Krawatte, das spielt letztlich nicht die Rolle. Aber das Rechnen mit dem Tod darf und soll und kann, so sagt der Prediger, auch unsere Gegenwart inspirieren. Man darf als Christ, ja man soll als Christ sich freuen. Hier über in meiner Überschrift in der Bibel steht, freue dich am Leben. Und der Apostel Paulus trägt diese Freude sogar dort noch zur Schau, unter Anführungszeichen, wo er im Gefängnis sitzt und schreibt an die Philipper in Kapitel 4, freut euch im Herrn alle Zeit oder alle Wege. Und nochmals sage ich, ihr habt richtig gehört, freut euch. Und deshalb sagt der Prediger, bei all dem Nachdenken auch über die Vergangenheit, über die Gleichheit und Schwierigkeiten des menschlichen Daseins, freu dich am Leben. Er sagt hier, iss dein Brot und trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. Ich habe mir hier aufgeschrieben, lass dir's schmecken. Gönn dir mal einen guten Schluck in Maßen. Freu dich mit deiner Frau, sofern du eine hast, oder freu dich darauf, dass du eine bekommen könntest oder einen Mann, und pflege dein Leben in der Familie. Pflege auch deinen Leib. Manche meinen ja, nur der lange Bart, wie bei den orthodoxen Juden, sei ein Ausdruck echter Gottesfurcht. Nein, so ist es nicht, sondern er sagt, salbe dein Haupt, pflege deinen Leib, zieh dich schick an, mach mal Pause im Leben, sei nicht gefangen und sei kein Spielball des Schicksals, denn du weißt, dass Gott dir in deinem Leben beisteht und bei dir ist. So spricht er eigentlich, der Prediger, in seinem Nachdenken alle soziale Bereiche unseres Lebens an. Den persönlichen, den familiären, den gesellschaftlichen, den wirtschaftlichen, den beruflichen. Wenn er hier sagt, das hat mir besonders gut gefallen, wie er schreibt von den Kleidern, trag immer schöne Kleider. Trag immer schöne Kleider. Und salbe dein Gesicht mit duftendem Öl. Also überschminkt sollte man vielleicht nicht sein, aber das duftende Öl ist auch nicht verkehrt. Er macht uns Mut, weil die Vergangenheit geklärt ist. Im alltäglichen Leben, in der Gegenwart, diese Freude, die Gott schenkt, und wieder hat Karl gelesen, glücklich zu preisen ist er. Und dieses Glück darf sich auch zur Schau stellen im positiven Sinn. In dem Bewusstsein, alles Gute kommt von oben. Alles Gute kommt von oben. Danke Gott und vergiss ihn nicht. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt. Der dich krönt, also der dich annimmt als sein Kind mit Gnade und Barmherzigkeit, der, selbst wenn du alt bist, dir Kraft gibt und du wieder jung wirst wie ein Adler und so weiter. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Genieße jeden flüchtigen Tag. Und der letzte Gedanke, das Rechnen mit dem Tod, der das motiviert auch unsere Zukunft. Der Prediger schreibt, wer lebt, der hat noch Hoffnung. Die Hoffnung, sagen wir heute so schlechthin, die stirbt am letzten. Aber das ist nicht die Hoffnung, von der hier die Rede ist, sondern die Hoffnung, wie sie die Bibel beschreibt und kennt, die ist eine Gewissheit. Eine Gewissheit, eine Überzeugung, die Corrie ten Boom in einem ihrer Bücher so ausdrückt, das Schönste oder das Beste kommt noch. So gut es uns auch gehen mag, vielleicht auch so schlecht es uns manchmal auch gehen mag, die Hoffnung auf die Zukunft und auf die Ewigkeit bei Gott, wenn wir ihm unser Leben anvertraut haben, die prägt die ganze Lebensweise des Menschen. Selbst am Grab, so schreibt der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 13, trauern wir nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Natürlich darf der Christ weinen. Natürlich darf der Christ traurig sein. Natürlich drückt ihn das eine oder andere manchmal ganz schön tief nach unten. Aber durch all die Dunkelheit des Tages und des Lebens strahlt die Perspektive der Ewigkeit. Strahlt die Perspektive der Ewigkeit. Aber erst mit dem Rechnen mit dem Tod und mit dem danach kommt das ins Leben des Menschen. Ich habe innerlich etwas lächeln müssen, als ich in zwei verschiedenen Bibelübersetzungen eine Überschrift gelesen habe, über das Gleichnis Jesu von einem interessanten Menschen. Über einem dieser Berichte stand die Überschrift Der reiche Kornbauer. Kennt ihr die Geschichte? Da ist einer, der hat eine tolle Ernte. Dem werden die Scheunen und die Silos zu klein. Der reißt alles weg, baut ganz was Neues. Und der füllt alles voll mit der reichen Ernte, die er eingebracht hat. Und dann deckt er die Tafel für alle und sagt, so nun, liebe Seele, iss und trink und habe guten Mut, denn du hast einen Vorrat für viele, 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 viele Jahre. Kann nichts mehr schiefgehen. Der reiche Kornbauer. So war die Überschrift über diesem Abschnitt. Und in der anderen Bibelübersetzung war die Überschrift der arme Narr. Also ein toller Gegensatz. Der reiche Kornbauer und der arme Narr. Warum? Denn Jesus erzählt die Geschichte weiter und sagt, als er da stand und so dachte, da kam die Stimme Gottes zu ihm und er sagte, du Narr, heute Nacht wird man deine Seele vor dir fordern und du wirst vor Gott stehen. Und wem wird all das gehören, was du aufgehortet hast? Der reiche Kornbauer und der arme Narr. Ein und dieselbe Geschichte von zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet. Übrigens, das darf ich euch auch noch sagen, war genau diese Geschichte der Anlass, dass ich mein Leben Jesus Christus mit 17 Jahren übergeben habe. Ich saß in Linz in einer Jugendveranstaltung an einem Abend und da hat die Jugend der Linzer Gemeinde damals genau dieses Gleichnis wie ein Theaterstück aufgeführt. Und einer meiner besten Freunde, der war die Stimme Gottes, so war ihm das zugeteilt worden, und er saß hinter einem Pult, das war ziemlich groß, aber ganz zugemacht, so wie unser altes in der Gemeinde, und er saß da dahinter, und ich saß in der Reihe. Ich war zwar immer dabei bei der Jugend, ich habe sogar Ziehharmonika gespielt und mitgesungen und man dachte, bei mir sei alles in Ordnung und so dachte ich auch. Ich hatte ja was Gutes vorzuweisen vor Gott und dann wartete ich gespannt auf den Einsatz meines Freundes. Und als diese Stelle kam und der hinter dem Pult hervorrief, du Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern und du wirst vor Gott stehen. Da ging es mir durch Mark und Bein, ja durchs Herz. Und ich dachte, so ist es bei dir. Du glaubst, du hast alles. Du hast viel vorzuweisen. Du brauchst dich um nichts mehr zu sorgen. Aber in Wirklichkeit gehört dein Leben nicht diesem Herrn. Und als der Prediger dann aufforderte, die Hand zu heben und sich für diesen Herrn zu entscheiden, da ließ es mich einfach nicht mehr los. Und ich erhob meine Hand und sagte, ja, ich will dem Herrn nachfolgen. Er sagte noch, die anderen mögen alle ihre Augen schließen, damit man nicht meint, die schauen jetzt rum, wer ist denn da gemeint. Aber der Prediger war ein kleiner Fuchs. Als er nämlich das gesagt hatte, sagte er, und jetzt bitte ich alle, die die Hand gehoben haben, auch noch aufzustehen von ihrem Platz, und ich möchte gern für euch alle beten. Da dachte ich mir, heute, das haben meine Freunde und meine Kolleginnen und Kollegen und die werden jetzt sagen, aha, so schaut es beim Georg aus. Aber der Teufel wollte mich festkleben, mehr noch fast mit Superkleber auf meinen Sitz, aber einer zog mich hoch und ich danke Gott, dass das geschehen ist. Da stand ich auf und habe mein Leben Jesus Christus übergeben dürfen. Reicher Kornbauer oder armer Narr? Ich habe beobachtet, wie es auf dieser Welt zugeht. Nicht die Schnellen gewinnen den Wettlauf und nicht die Starken den Krieg. Und zum Schluss heißt es dann, kein Mensch weiß, wann seine Zeit gekommen ist. Der Tod ereilt sie, wenn sie es am wenigsten erwartet. Deshalb bereite dich auf diese letzte Reise vor. Denke daran, dass wir nichts in die Welt gebracht haben und auch nichts hinausnehmen werden. Denke daran, dass durch diese Einstellung und durch diese Hingabe deines Lebens an Jesus Christus die Vergangenheit geregelt ist, die Gegenwart gesegnet ist und die Zukunft gesichert ist. Einen Vers eines alten mennonitischen Liedes möchte ich noch am Schluss zitieren, der da heißt: Die Zeit ist kurz, o Mensch, sei weise und nütze jeden Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Amen.